Ja, vielen Dank, Jennifer Lisa, für diese wunderbare Einstimmung. Es tut so gut, mal still zu werden. In dem lauten Drängenden unseres Lebens, in den vielen Anforderungen, Ablenkungen, Impulsen. Diesen Raum der Ruhe und der Entspannung vor Gott zu haben. Und auch dieses wunderbare Bild des Flures mit den Türen. Und auch Conny, vielen Dank für den Käse. Ich hoffe, heute gibt es nicht weiter Käse, sondern es gibt das wunderbare Wort von Gott. Alles hat mit dazu gedient und sollen jetzt auch die Gedanken dieser Predigt genau dasselbe tun, um uns in die Begegnung mit Gott hineinzuführen, um uns vorzubereiten für eine tiefe Herzensanbetung, dass wir spüren, wie Gott selber da ist und unser Herzen auf sind für seine wunderbare Gegenwart. Im Wesentlichen geht es heute Morgen um einen einzigen Satz aus der Bibel. Dieser Satz beginnt mit David. David, der Mann, wie es heißt, nach dem Herzen Gottes. David, ein König, ein Kriegsheld, ein mutiger Mann und gleichzeitig einer, der so kindlich verliebt war in seinen Gott. Wo gibt's diese Verbindung? Wo gibt's diese Mischung? David ist ein außergewöhnlicher Mann Gottes. Nicht unbedingt im Sinne eines reinen, ethischen und vollkommenen Lebens. Da müssen wir uns ein bisschen andere Vorbilder suchen. Wir wissen um grobe, gravierende Fehler, die er in seinem Leben gemacht hat. Aber bei allem hat er immer wieder zurückgefunden in eine Herzensebene und in eine Leidenschaft, Gott zu suchen, selbst dann in der größten Sünde wieder dann auch leidenschaftlich Buße zu tun und umzukehren und Gott immer und immer wieder an die erste Stelle zu setzen. Nun hatte David ja ganz viele Herausforderungen schon als Junge, vielleicht war er 17, 18, wir wissen das nicht so ganz genau, ist er ja gesalbt worden von Samuel als der zukünftige König. Und dann dauerte es viele, viele Jahre, 10 bis 13 Jahre ungefähr, bis das überhaupt in Erfüllung kam. Und da gab es so ganz enorme Herausforderungen. Wie oft war er am Rande des Lebens? Wie oft ist er verfolgt worden? Wie oft sind die Speere von Saul, seinem größten Feind, nach ihm geworfen worden? Und Gott hat ihn wunderbar bewahrt. Also David war ein Mann, der schon in seinen jungen Jahren, schon vor seiner Salbung, schon als Hirte auf dem Feld war und Gott gesucht hat. Als keiner ihn gesehen hat, hat er wunderbare Lieder geschrieben und hat Gottes Nähe genossen. Als keiner das richtig wahrgenommen hat, hat er schon für seine Schafe gekämpft und gegen den Löwen und gegen den Bären sie verteidigt. David war ein wunderbarer Gottsucher in allen Lagen seines Lebens. Nun, dieser Satz, um den es jetzt geht, der steht in einem Zusammenhang. Wir können sagen, das ist eine der allergrößten Herausforderungen, die David in seinem Leben erlebt hat. Und darum heißt dieses nächste Wort David, aber. Aber ist ein ganz schönes Wort, wenn es im richtigen Kontext steht. Es gibt so ein falsches Aber. Ja, Gott, du sagst was, aber ich zweifle dran und ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Dieses Aber, von dem ich jetzt hier spreche, darf ich das mal einen Moment hier runter machen, dass ich euch auch ein bisschen besser sehe. Dankeschön. Dieses Aber ist ein ganz wunderbares Wort hier. David aber. Es zeigt, dass die Situation, der jetzt geraten ist, zwar übermächtig scheint, aber in David etwas hervorbringt, was eigentlich nicht unbedingt natürlich ist. Kurze Situationsbeschreibung. David hatte 600 Mann um sich herum geschart, so etwas Outlaws, etwas Außenseiter dieser damaligen Welt. Und er war ihr Anführer und er hat ihnen eine Zukunft gegeben und eine Identität gegeben. Und das war alles in der Zeit, als er noch ganz schwer auf der Flucht war. Und er hat sich da eine Zeit auch auf die Gegenseite, also die Philister, geschlagen. Und jetzt wollte er tatsächlich, auch das ist ja crazy eigentlich, er wollte tatsächlich mit den Philistern, also diese 600 Mann, an der Seite der Philister gegen das Volk Israel kämpfen. Das haben die Philister dann irgendwie gemerkt, also das passt ja gar nicht, wir wissen gar nicht, macht er dann einen Hinterhalt, also was geschieht. Auf jeden Fall haben sie ihm das verwehrt und sie mussten also wieder zurück in ihr Ort, in ihren Ort, wo sie sich da angesiedelt hatten. Dieser Ort hatte einen Namen, der heißt Ziklag. Jetzt kamen sie zurück, 600 Mann, von dieser erfolglosen Ebene da irgendwie sich kriegerisch auseinanderzusetzen und sehen, diese ganze Stadt ist niedergebrannt. Alle Frauen und Kinder, die dort waren, sind verschleppt worden von den Amalekitern, einem anderen feindlichen Volk. Und sie kommen also in eine Wahnsinnskatastrophe hinein. Die Folge ist natürlich ein Schock, der durch sie geht. Zuerst völlig, wie kann das sein, was passiert hier? Und dann kommen sie in eine Trauer. Es heißt dann wörtlich in diesem Text davor, sie weinten, bis sie keine Tränen mehr hatten. 600 Mann weinten, bis sie keine Tränen mehr hatten. Also da war eine Schockstarre, da war eine Trauer, da war ein Überfluss an Gefühlen natürlich, an Leiden. Und dann ist das umgeschwenkt. Und auf einmal war die Frage, ja, wer ist schuld? Man will ja in so einer Situation immer irgendwie auch seiner Aggression jetzt Luft machen. Und klar, es gab nur einen, der in Frage kommt, David. Du hast uns in diese Misere gebracht. David, du bist der Schuldige. Und sie waren so überwältigt von ihren Gefühlen von Hass und von Wut und von Rache, aber auch von Trauer und Bitterkeit. Das heißt, ihre Seelen waren verbittert, dass sie anfingen, Steine zu sammeln. Und sie waren gewillt, diesen David zu steinigen. Unvorstellbar. Für David. In was für eine Situation ist er hier geraten? Schon ständig Jahre auf der Flucht vor allen möglichen Feinden und Hinterhalten. Jetzt Menschen, die er auch viele Jahre gefördert und gestärkt und ihnen Mut zugesprochen und ihr Führer geworden ist und jetzt so zu landen. Ich stelle mir das über die Maßen herausfordernd vor. Wie geht dieser Satz weiter? David aber stärkte sich. David aber stärkte sich. Was wäre die menschlich naheliegende Reaktion jetzt gewesen in so einer Situation? Also ich habe mir zwei Szenarien vor allem vorgestellt. Entweder David war ja schlau und absolut listig auch an manchen Stellen. Entweder er findet einen Weg, wie er da irgendwie entkommt und wie er sich irgendwie aus dieser Szene rauskatapultiert und irgendwie flieht und die Männer mal sich selber überlässt. Oder das andere, was ich mir so vorgestellt habe, David hält eine leidenschaftliche Rede und dringt in sie ein und erklärt ihnen, was er für sie getan hat und wie er sie doch herausgeholt hat und wie sie letztlich ihr Leben und ihre Zukunft ihm verdanken. Wenn er nicht gewesen wäre, die wären alle irgendwo am Rande gelandet und hätten keine Chance gehabt. Das heißt, er könnte einen Appell, eine brennende Rede halten, um sie irgendwie zu gewinnen. Beides tut David nicht. David blieb standhaft. Er stellte sich dieser Situation. Er lief nicht davon, er suchte keine diplomatischen, menschlich naheliegenden Lösungen. Er wusste, mein Leben ist jetzt völlig abhängig von Gott, total in der Hand Gottes. Ich kann eigentlich nichts tun, alles, was mir einfallen würde, würde sowieso nicht helfen. David stärkte sich. Auch so ein Schlüsselwort. Da gab es niemand, der ihn jetzt stärken würde. Da gab es keinen Freund. Er hatte einen, Jonathan, der war weit weg. Da gab es niemand, der jetzt aktuell für ihn zur Verfügung gestanden hätte und ihm Mut zugesprochen hätte oder ihm einen Rat gegeben hätte oder ihm gesagt hätte, was wäre jetzt zu tun. Es gab niemanden. Und er hat auch nie gesagt, ja Gott, wenn du willst, dass du mich jetzt stärkst und mutig machst, dann kannst du das ja machen. Das war eine ganz andere Kiste hier. David stärkte sich selber. Er wusste, jetzt kommt's auf meine innerste Befindlichkeit an, meine Reaktion, meine Haltung. Wie gehe ich jetzt damit um? Und auch wenn er genau diese Situation noch nicht in seinem Leben hatte, er hatte viele andere Situationen, in der er auch ähnlich in Lebensgefahr war. Das heißt, so ganz unbekannt war ihm das nicht. Und sicher konnte er innerlich auch auf manche dieser Erfahrungen dann zurückgreifen. Er stärkte sich. In dem Herrn. David aber stärkte sich in dem Herrn. Herrn heißt hier Yahweh. Wir haben das vor einigen Wochen hier mal ausführlicher angeschaut. Diese Offenbarung des Gottesnamens im Alten Testament, bei Mose schon, was sich dann durchs ganze Alte Testament zieht, mit über 6000 Mal als Begriff uns weitergegeben, was so viel heißt wie, ich bin da für dich. Und wie oft hatte das David erlebt in seinem Leben, in seinen Herausforderungen, in seinen Kämpfen, in seinen Krisen, in seiner Ausweglosigkeit. Dieser Ruf zu Gott, dieses Hineindringen in Gottes Gegenwart und zu wissen, Gott, wenn du jetzt nicht da bist, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann bin ich am Ende. In seinem Herrn, in dem Herrn, in Gott und praktisch in dieser Zusage, Gott, du bist auch jetzt genau in dieser Situation da für mich. Also das alles drumherum spricht völlig dagegen, dass es irgendwie weitergeht, dass es eine Lösung gibt. Aber du bist da für mich. Im Hinterkopf wissen wir ja noch, da war ja eine Salbung und damit eine prophetische Zusage, du wirst der König werden. Das war ja noch nicht der Fall. Er war noch nicht der König. Er war kurz davor. Das war, das ist meine persönliche Meinung, die letzte reife Prüfung vor seiner Intronisation als König. Das war so das letzte i-Tüpfelchen, wo Gott gesagt hat, jetzt ist er soweit. Jetzt wird er eingesetzt als König. Da war ja noch was offen gestanden. Und ich weiß nicht, wie das jetzt auch David beschäftigt hat, aber über die Jahre war das ja immer wieder das Thema. Gott, wie lange werde ich überhaupt noch leben und werde ich all das sehen mit diesen ganz riesigen existenziellen Herausforderungen? Er stärkte sich in dem Herrn. Jetzt kommt der letzte Teil. Seinem Gott. Nicht irgendein Gott, nicht irgendein Herrscher, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Mit meinem Gott, konnte er mal sagen, Psalm 18, kann ich Mauern überspringen. Mit meinem Gott geschehen Wunder. Und er sagt, der Herr ist nicht nur ein Hirte, er ist mein Hirte. Der Herr ist nicht nur ein Retter, er ist mein Retter. Der Herr ist nicht ein Helfer, er ist mein Helfer in der Not. Ich schreibe noch hin, wo es steht, für die, die es nachlesen wollen. 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Nun möchte ich uns noch ein paar Stichworte geben aus dem Psalmen, weil wir wissen über David am meisten im Alten Testament, über seine Lebensgeschichte, über seine Höhen, über seine Tiefen, über seine Kämpfe, über seine Siege. Und wir wissen natürlich ganz viel über sein Herz, weil wir die Psalmen haben. Die Psalmen lassen tief hineinblicken in das Herz von David und natürlich auch in das Herz der anderen, die diese Psalmen geschrieben haben. Ich möchte uns damit nur so anregen, 5 Anregungen, wie David sich stärkte in dem Herrn, seinem Gott. Und das übertragen auf uns, wenn wir in Situationen, und das muss jetzt nicht gleich in ähnlicher Brisanz sein, sondern wo wir einfach im Alltag spüren, da kommen so viele Einflüsse, so viel Entmutigung, da kommen Angriffe, da kommen Schwierigkeiten, da kommen Krisen und Konflikte mit Menschen und am Arbeitsplatz und innerlich und psychisch. Und da ist manchmal so viel an Berg und Schwierigkeit vor Augen. Und dann zu sagen, ja, ich will in diese Gesinnung von David hineinwachsen, ich will mich stärken in dem Herrn, meinem Gott. Und ich will auch nicht nach links und rechts schauen, ja, wo gehe ich jetzt gleich hin und wer hilft mir und wer nimmt meine Last ab und wo ist die nächste Versammlung oder wo ist das nächste Seelsorgegespräch. Das hat alles seinen Platz, versteht mich bitte richtig. Aber es gibt eine Ebene, wo du ganz alleine bist und wo es auf dich ankommt, wie du in diesem Moment reagierst, wo du es nicht übertragen kannst auf irgendeine Gesellschaft, auf eine Familie, auf einen Menschen, auf einen Umstand, auf einen Chef oder auf sonst jemand, sondern wo du vor Gott stehst und wo Gott das innerlich hervorbringen möchte. 5 Stichworte. Das erste Stichwort: Gebet. David machte alles in seinem Leben zum Gebet. Ich nenne immer nur Beispiele. Psalm 138, 3. An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet. Du hast mir Mut verliehen. In meine Seele kam Kraft. Er war wieder mal hoffnungslos. Er war wieder mal ausgeliefert. Aber ich rief zu dir und ich habe diese Situation genützt. Ich schreie mit meiner Stimme zu dir. Ich rufe, ich jammere, ich klage. Aber ich bleibe nicht alleine. Wisst ihr, die Not hat ja manchmal so eine Tendenz, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns absorbieren lassen und dass wir so in unsere eigene Welt, in unsere eigene Höhle hineingehen und dann die Gedanken uns nur noch beschäftigen und die Sorgen uns füllen, sondern er macht jedes Mal, wenn er in Not kommt, und davon sind ganz viele dieser Psalmen eben gekennzeichnet, macht er diese Not zu einem Gebet, zu einem Schrei. Es gibt einen ganz interessanten Vers im Psalm 109, Vers 4. Da heißt, weil sie mich lieben, weil ich sie liebe, klagen sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Wörtlich kann man übersetzen, ich aber bin Gebet. Das würden wir so im Deutschen nicht sagen, aber das ist eigentlich die kürzeste wörtliche Übersetzung. Ich bin Gebet. Ja, Sie klagen mich an. Ja, da ist jetzt eine große Geschichte und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ich aber bin Gebet. Was meint, ich bin stets im Gebet. Ja, ich lasse alles dazu dienen, dass ein Gebet daraus wird. Und viele der Psalmen, die er geschrieben hat, haben ja eine Art Überschrift, in der uns genau geschildert wird, zu welchem Anlass er diesen Psalm gebetet hat. Und viele dieser Psalmen sind entstanden, als er in Todesgefahr war, als er vor Saul fliehen musste. Immer, er kommt damit. Er distanziert sich nicht. Er ist auch nicht im Selbstmitleid, im Sumpf der eigenen Gefühle und wie schlimm es um ihn ist, sondern er macht das aktiv. Gott, hier bin ich. Ich schreie zu dir. Zweites Stichwort, erinnern. Erinnern. Viele Psalmen sind eine Erinnerung an das, was Gott schon getan hat. Wie Gott schon eingegriffen hat, wie Gott schon sein Leben bewahrt hat oder in der Geschichte des Volkes Israels immer wieder sich erwiesen hat als der Retter. Das heißt, viele Psalmen geben uns Mut. Schau zurück, schau auf dein Leben, schau, was hat Gott in deinem, im Leben der Geschichte vom Volk Gottes schon alles getan und sich erwiesen. Und im Zurückschauen und im sich Erinnern soll das Lob Gottes und die Dankbarkeit Gottes in uns gefördert werden und unsere Ausrichtung auf ihn. Ganz bekannt natürlich dieser Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, er hat mich errettet. Psalm 124 sagt, wenn Gott nicht gewesen wäre, hätten mich Menschen leibhaftig verschlungen. Die Meereswogen wären über mich hinüber gestürmt und ich wäre untergegangen. Und Gott hat mich errettet und er preist den Herrn und er dankt dem Herrn. Wir können unsere Seele ganz stark ermutigen, indem wir immer wieder auch in unser eigenes Leben zurückschauen oder bei anderen sehen, wie hat Gott sich erwiesen. Und gerade in schwierigen Zeiten verlieren wir das oft aus dem Blick. Darum sagt er ja auch, vergiss nicht. Vergiss nicht heißt bewusste Erinnerung. Die Seele neigt dazu, etwas zu vergessen und sie erinnert sich sehr stark an das Negative und speichert das in irgendwelchen Nervenzellen oder Gedächtniszellen, sondern hier zu sagen, nein, ich bleibe in der Ausrichtung. Gott hat mich schon so oft gerettet und jetzt will ich stehen und ich will mich danach ausrichten. Erinnern ist das Zweite. Das dritte Stichwort heißt das Wort Gottes, die Zusage Gottes, das, was Gott in sein Leben als Worte und Zusprüche hineingelegt hat. Zum Beispiel Psalm 119 ist ja voll davon, 176 Verse. In Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Das heißt, innerlich war der irgendwie immer mit einem Wort, mit einem Zuspruch von Gott beschäftigt. Der war immer irgendwie innerlich darauf ausgerichtet, ich bleib jetzt nicht in meinen Gedanken, das Käselied passt da sehr gut, ich bleib nicht das, was ich an Käse jetzt denke, sondern ich suche das Gott, was du hineinsprichst, deine Botschaft, deine Wahrheit, deine Gnade, die du jetzt ausgiehst. Ich darf mich nicht verlieren in dem Außen, aber auch nicht in den inneren Vorstellungen und Sorgen und Ängsten, die da in mir immer wieder hochkommen, sondern ich brauche eine Ebene von außen. Ich brauche Gott selber hier hinein und ich bewahre sein Wort in meinem Herzen, dass ich in ihm bleibe, dass ich mich stärke durch sein Wort, dass sein Wort eine feste Speise ist, ja, dass sein Wort Nahrung ist, dass sein Wort Aufbau seiner inneren Muskelkraft ist, dass er mutig ist durch das Wort Gottes. Wie sagt er im Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Da spüren wir, der lebte in einer solchen Dimension, immer auf Gott und sein Wort ausgerichtet zu sein. Das ist der dritte Impuls, den wir aus dem Psalmen entdecken können. Das Wort Gottes im Herzen zu tragen, nachzudenken. Im Psalm 63 beschreibt er, wie er nachts, wenn er nicht schlafen kann und seine Gedanken wandern, wie er dann über Gott und sein Wort nachsinnt, wie er über die Wege Gottes nachsinnt, wie er sich darin wieder birgt und weiß, Gott, du bist mein Schutz, du bist mein Heil. Du bist meine Burg, da kommen die ganzen Bilder, die er benutzt. Du bist meine Hoffnung, du bist meine Sicherheit, du bist der Berg meines Heiles. Du bist mein Zufluchtsort. Er findet lauter Begriffe. Du bist der Schild, der mich schützt. Du bist meine Sonne, die mich wärmt. Du bist einfach alles in allem. Und was noch? Der Hirte und Jahwe Zebaoth, du bist der Herr der Heerscharen, du bist der mächtige Heerscharen, das meint die Mächtigkeit Gottes, die Herrschaft Gottes, die Majestät Gottes und vor dir muss ich jedes Knie beugen und egal in welcher Situation ich bin, ich weiß, ich bin an der Seite des Allerhöchsten. Viertes Stichwort, tiefe Anbetung, Herzensanbetung. Anbetung auch mitten in Herausforderungen. Da gibt's auch nur andeutungsweise im Psalm, wo ist das, 57, das ist auch so ein Psalm, in riesengroßer Herausforderung geschrieben. Der hat auch so eine interessante Überschrift, nämlich als er vor Saul in die Höhle floh, also wieder um sein Leben kämpfen musste und schauen musste, wie entkomme ich. Und dann, nachdem er alle seine Nöte und seine Sorgen ausgerufen hat, dann gegen Schluss sagt er, mein Herz ist getrost, ist mutvoll, ist ermutigt. Ich will jetzt singen und will spielen. Wach auf, meine Seele. Also komm nicht in Dämmerschlaf, komm nicht in Erstarrung. Lass dich nicht abstumpfen. Ja, ich will die Morgenröte wecken, Herr. Ich will dich preisen. Ich will dir Lob singen unter den Nationen. Ich will, denn groß bist du und deine Gnade, deine Treue erhebe dich. Also selbst mitten in den Herausforderungen kommt er innerlich zu einem Punkt. Gott, um dich geht es. Ich will dich anbeten. Und ich will meiner Seele immer wieder zusprechen. Das ist interessant, die Psalmen haben oft einen Zuspruch zur eigenen Seele. Das heißt, David und andere reden mit der eigenen Seele, um ihr zu sagen, was jetzt gut ist. Weil manchmal vergisst die Seele das. Manchmal lässt sie sich ins Boxhorn jagen von den Umständen. Und dann zu sagen, wach auf, meine Seele. Gott ist doch da. Gott ist nicht gestorben. Gott ist immer noch im Regiment. Gott ist der Herr. Und jetzt loben wir Gott. Und jetzt kommen wir. Gerade jetzt, wo es so schwierig aussieht. Und das war immer wieder der Weg, auch im Volk Israel, als sie anfingen zu danken und zu loben. Dann hat Gott eingegriffen. Als sie nicht auf das Problem sahen, wie lösen wir das jetzt und wie kommen wir da raus, sondern als sie ihre Augen erhoben und sagen, jetzt schauen wir auf Gott und jetzt loben, jetzt kommen wir in tiefe Anbetung, dann hat sich Gott erwiesen. Und Gott hat übernatürliche Wege gefunden, um ihnen Hilfe zuteilwerden zu lassen. Lobpreis ist ja, wir bestaunen Gott und danken ihm und loben ihn für das, was er tut und getan hat, für das, wie er sich erwiesen hat. Anbetung ist viel tiefer. Es geht direkt ins Herz Gottes, wer er ist, seine Eigenschaften. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wenn wir anfangen, in Anbetung von diesem großen Gott zu kommen, dann werden unsere menschlichen Umstände und Herausforderungen kleiner und kleiner und kleiner und Gott wird immer größer in seiner Dimension. Letztes Stichwort. Er hat immer in der Gegenwart Gottes gelebt. Dazu lese ich mal einen Vers als Abschluss aus Psalm 16. Wir kennen den Psalm in der Regel so ähnlich. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zu Rechten, dann werde ich nicht wanken. Auch hier, wenn wir die wörtliche Übersetzung anschauen, ist das sehr eindrücklich. Ich habe mir den Herrn alle Zeit vor Augen gestellt oder gesetzt, sagt hier David. Ich habe eine Disziplin erlernt oder ich habe mich im Alltag geübt. Ich bin dabei, in etwas hineinzuwachsen, mir immer und überall in jeder Situation vorzustellen, der Herr, also Yahweh, ich bin da für dich, ist mein Gegenüber. Ich setze ihn mir vor Augen, dass ich ihn anschaue. Und dass ich auch meine Umstände durch seine Augen anschaue. Dass ich nicht ein Gefangener bin vom Außen meines Lebens, sondern dass ich in einer tieferen Dimension hineindringe, wie Gott sich überall hineinmischt. Und wie er möchte, dass ich überall einen Blick für ihn bekomme. Ähnlich wie damals bei diesem Propheten, der da die mächtigen Heerscharen sah und sein Diener sah gar nichts, der war nur im Außen und den Umständen. Und dieser Prophet betet dann, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass du da bist. Wir brauchen geöffnete Augen. Diese hatte David. Er lernte es, geöffnete Augen zu haben. Er lernte es, in der Gegenwart Gottes sein Herz zu bewahren und sein Herz immer wieder da hinein zu versetzen. Das geschieht eben nicht automatisch. Das kommt nicht einfach über uns, vor allem wenn es schwierig wird in unserem Leben, dann kommen ganz andere Reaktionen, sondern das ist ein Lebensstil, den wir lernen dürfen. Gott, du bist da und du bist da für mich. Egal, was jetzt gerade passiert, egal, wie es mir geht, egal, wie ich mich fühle, egal, was andere Menschen tun, egal, wie es in dieser Welt zugeht, egal, wie lange wir noch leben, du bist da, du bist da. Ich setze mir Gott buchstäblich vor Augen, sodass ich ihn immer anschauen kann. Das sind nur 5 Hinweise, 5 Impulse, zu sagen, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und die Psalmen sind eine Schatztruhe Gottes, um uns damit hineinzunehmen, um selber in eine vergleichbare Beziehung zu wachsen und zu spüren, Gott geht mit jedem von uns seinen Weg. Und David kann uns ein so herrliches Vorbild und ein Ermutiger sein, dass wir spüren, Gott, da gibt's auch für mich einen Weg. Und du nimmst mich mit. Alles zum Gebet zu machen, was wir erfahren. Uns zu erinnern, wo Gott uns schon durchgetragen hat und wir ihm danken und loben, unsere Seele damit auf ihn ausrichten. Das Wort Gottes in uns präsent haben und spüren. Es stärkt uns, es gibt uns Kraft und Ausrichtung. In tiefe Anbetung sein Wesen zu bestaunen und unsere Seele immer wieder zu ermutigen, Gott anzuschauen und dann auch zu erfahren, wie er unsere Wege lenkt und Situationen auch löst. Und 5. immer in dieser Gegenwart Gottes. Ich habe mir Gott vor Augen gesetzt. Einige kleine Lektionen aus dem Leben von David, die uns aber ganz viel Mut machen. Und jetzt, Markus, nimm du uns weiter mit. Und jetzt lasst unsere Herzen uns hinein bewegen und in Einklang kommen mit dem, was der Himmel für uns vorbereitet hat. Ich bete noch. Ja. Vater, was hast du für großartige Gedanken? Vater, wenn wir heute Morgen nur einen kleinen Blick hineintun dürfen hinter den Schleier, wo du dich offenbarst, dann wird unsere Seele erhoben und wird gesund und wird ausgerichtet. Ich bete, komm, komm jetzt auch in dieser Zeit. Komm, Geist Gottes, nimm uns mit in diese heilige Begegnung, dass auch wir spüren, wir dürfen uns stärken in dir, Jesus, Vater, Heiliger Geist, in Gott, du bist für uns und du hast einen Plan und gute Gedanken für jeden Einzelnen. Vater, ich preise dich. Ich preise dich, dass du der wahre Tröster bist, der Ermutiger bist, der Heiler bist. Auch für körperliche Heilung wollen wir dir vertrauen, dass du dein Werk tust, einfach in deiner Gegenwart, dass wir auch Stärkung in unseren Gebeinen erfahren, dass unsere Knochen jubeln können, dass unsere Sehnen und unsere Muskeln frei sind und da, wo Entzündungen sind, dass etwas hineinfließt vom Herzen, vom Strom Gottes. Halleluja.